Also als erstes fällt einem der Schnauz auf. Und die haben gefunden, hey, das sind Schmuckstücke, die muss man bewahren. Das ist auch das Gesicht von Athen. In Griechenland jetzt ist der Graben, glaube ich, einfach viel stärker spürbar.
Willkommen, neueste Ausgabe vom Surprise-Tag. Griechenland, Ferienort, Krisenort, Finanzen, Flüchtling, Wirtschaft, Strand. Wir verbinden so viel mit dem Land. Aber dass sich in den letzten paar Jahren in Athen, in der Hauptstadt, eine neue spannende Kulturszene entwickelt hat, da hat man vielleicht weniger davon gehört. Surprise-Reporterin Yvonne Kunz, die hat die neue Athener Kultur erleben. Da hat sich jetzt bei mir die Frage aufgedrängt, ist denn Athen der neue geile Scheiß unter der Kulturmetropole zu Europa? Und darum auch die Reportage darüber in der Surprise-Ausgabe 450. Die Antwort von der Yvonne Kunz gibt es gerade am Anfang im Gespräch mit mir, am Simon Bergins. Und jetzt viel Spass mit dem Surprise-Tag.
Ich hatte einen anderen Zugang zu Athen und Griechenland über eine Geschichte, die ich letzten Sommer gemacht habe für das Surprise Strassenmagazin. Ich bin, wir erinnern uns, Flüchtlingskrise. Griechenland war ja sehr stark betroffen gewesen, und dann hat es in meinem Umfeld Frauen gegeben, die angefangen haben, sich für Frauen auf der Flucht einzusetzen. Und ich habe das sehr beeindruckend gefunden, habe dann gesagt, hey, die Geschichte muss man erzählen. Und ich habe gewusst, im Zypris ist ein Ort, wo man die erzählen kann. Bin dann, habe das angefangen zu planen, habe dann vor Ort eine Fotografin gesucht. Es musste eine Fotografin sein, eine Frau. Und habe dann Strassenmagazin, also Zypris von Athen, kontaktiert. Und die haben mir Mirto vermittelt. Und dann haben wir zusammen diese Geschichte gemacht und das hat dann so gut geliebt und wir haben so Freude an dieser Geschichte, wir haben so gut zusammen geschafft, dass wir dann zusammen angefangen haben oder weitergemacht haben, nachdem die Geschichte im Surprise erschienen ist. Und angefangen haben, so ein bisschen umzusuchen nach Themen in Griechenland. Und was mir dann die Leute in der Schweiz, die haben mir dann genau das gesagt, was du jetzt gesagt hast, hey, es ist so hip, es gehen alle dort hin. Und ich wusste, ich muss diesen Faden irgendwie aufnehmen, einen Kunstaspekt. Und dann hat es einen Dialog gegeben zwischen dem Mieto und mir. Ich habe gesagt, hey, jetzt wird das so gentrifiziert und jetzt passiert es gleich wie in
Brooklyn und in
Berlin, Barcelona, Lissabon. Jetzt ist das alles schon vorbei, jetzt kommt Athen. Und sie hat dann eigentlich den Impuls gegeben für die Geschichte, sie gesagt hat, hey, nein, also in Athen ist es ganz anders. Also sie, so wie sie das erlebt hat, ist in Athen wirklich Kunst und Kultur und das, was ich jetzt probiert habe, einfangen für Surprise, ist ein Tool, also ein Werkzeug für den gesellschaftlichen Wandel, weil Griechenland und insbesondere Athen muss sich mit all den Krisen, die sie hatten, oder Veränderungen oder Entwicklungen, das hat halt eine sehr starke Auswirkung auf den Alltag. Und so ist dann das entstanden, dass ich gefunden habe. Das ist interessant, so habe ich mir es nicht überlegt. Machen wir.
Aber wo fängt, die Geschichte fängt so an, aber ich meine, wo fängst du denn an, Themen zu suchen? Hat sie dir können helfen, mit Leuten vermitteln? Es gibt ja verschiedene Protagonisten, die in deiner Geschichte vorkommen. Ich meine, es ist ja sehr eine vielseitige Kunstszene und Kulturszene in Athen. Irgendwo muss man ja mal anfangen, oder?
Also man muss noch wissen, also, wie du jetzt sagst, die Kulturszene ist sehr, sehr vielseitig. Man sieht das nicht auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick sieht man vor allem Graffiti und es ist nicht so viel, aber es gibt tatsächlich 90 Theater. Und neben dem Frauenhaus, das ich porträtiert habe, letzten Sommer, hat es ein Theater auch gehabt, ein kleines Theater. Und dort hat es wirklich jeden Abend hat's vor dem Theater eine riesen Traube gehabt. Also man geht wirklich ins Theater und es ist eine unglaubliche Vielfalt. Jetzt für diese Geschichte haben wir so verschiedene Ansätze gehabt, weil wir kann ja nicht einfach porträtieren, was läuft alles, sondern Beispiel halt wirklich auf die Frage abgebrochen, wie treibt oder wie verzahnt sich da Kunst und Kultur mit gesellschaftlichen Entwicklungen, haben wir den Ansatz gehabt, dass jetzt Queer-Szene zum Beispiel sehr, sehr stark ist und dann hat nebenzu hat die inhaltliche Recherche angefangen meinerseits, weil ich habe nicht so viel gewusst auch. Und habe dann gesehen, dass es zum Beispiel Gesetz, also Gleichstellungsgesetz in Griechenland, also jetzt auch für Queer People, Transgender People, liberaler sind als in der Schweiz. Und dann habe ich gefunden, das ist noch interessant, also würde man jetzt nie denken, weil Griechenland ist immer noch sehr konservativ und sehr gläubig. Also das ist noch viel stärker als bei uns, aber gleichzeitig hat man eben so einen Teil, der sehr zukunftsorientiert ist. Und dann hat sich das so ein bisschen verzahnt und dann haben wir so ein bisschen umgeschaut, was gibt es überhaupt im Moment. Und dann natürlich mir da ist sehr auch verbunden mit dieser Szene und hat dann verschiedene Protagonisten vorgeschlagen. Zara vom Südpreis, Zara Winter, hat dann noch den Input gebracht, sie kennt auch noch jemanden, der Pocayo, der jetzt vorkommt in der Geschichte, und es ist gerade Biennale, das ist nicht geplant gewesen, dass es gerade Biennale ist, und dann ist der noch dazugekommen, und dann hat sich das so, es ist so aus verschiedenen Ecken, ist dann das so zusammengekommen.
Ein spannender Teil von deiner Geschichte, Queer-Szene. Ich habe es versucht mal irgendwie so einfach zu erklären. Kannst du einfach erklären, was queer ist, was Queer-Szenen ist?
Ja, alle nicht jetzt sexuell, wie die sexuelle Orientierung hetero. Also alles, was von dem
alles, Standard, was nicht hetero ist.
Von dem Standard, von dem gesellschaftlichen Standard auch abweicht.
Mhm.
So.
Da hat es spannende Sachen darunter. Sagt man im Angel?
Angel, ja.
16 Jahre in London gelebt, Modebusiness wählen, dann hat er sich als Koch probiert, am Schluss ist er Osteopath. Und der ist jetzt aber sehr, sehr ein erfolgreicher ein Drag-Performer, der recht für Aufmerksamkeit sorgt. wie müssen wir uns den vorstellen? Wie sieht der aus?
Also als erstes fällt einem der Schnauze auf.
Also, so Freddie Mercury-mäßig.
Ja. Und ein sehr offenes Wesen, also sehr, man muss dort nicht lange bohren, bis man wirklich so ein bisschen an den Kern von dem Menschen kommt. Freddie Mercury ist mit ein bisschen mehr Pfund, aber das trifft es recht gut. und ein sehr, eben auch ein sehr joviales Wesen, sehr, sehr, sehr offen und lustig.
Ist Kultur, wenn du sagst, also es ist ein Land, das immer noch wirtschaftlich recht am Seuchen ist, sage ich jetzt einmal, sagt da immer noch, finanziell läuft das irgendwie noch nicht so.
Ja.
Die Kulturszene, ist das irgendwie etwas, wo den Leuten irgendwie Halt gibt?
Kunst und Kultur ist ja immer auch so ein bisschen ein Kit in der Gesellschaft. Das ist eine Methode zum Kräfte kanalisieren, zum Motivieren, zum sich selber identifizieren in einer Situation. Und man muss ihn Athen schon sehen. Also, und das sieht man nicht so, wenn man so das hippe Athen jetzt immer sieht und Airbnb und mega lässige Graffiti-Rundgänge, also der nordwestöuropäische Blick auf Athen. Bei all dem darf man nicht vergessen, das gibt es auch. Und das hat sich sicher auch sehr, sehr verstärkt, der Aspekt, dass halt, also wenn Menschen in die Stadt kommen, dann verändert sich eine Stadt auch. Und wenn jetzt so Berliner Künstler ihren Werkort verlegen, dann hat das sicher einen Impact. Aber neben all dem, und was mich halt auch sehr interessiert hat und auch sehr beeindruckt hat, ist, wie das jetzt in dieser Krise, und das muss man sich schon vorstellen, also gerade das hat ja der Angel auch eindrücklich erzählt, das hat, es gibt schon Viertel, und das ist auch dort der Communities, wo er aktiv ist, seine Homebase hat als Künstler und Community-Organisator, das sind vergessene Quartiere gewesen. Also dort ist die Stadtverwaltung nicht mehr angekommen, das hat wirklich nicht mehr funktioniert, und es ist so ein bisschen am Rand, es ist noch 10, 20 Minuten Fussmarsch von jetzt, wo ein Tourist würde umkehren. Also, dass die einfach, sie haben gesehen, irgendwie es zerfällt, es geht nicht mehr, wir haben keine Ansprechpartner, wenn wir noch etwas unternehmen wollen. Es hat geflüchtete Menschen in der Straße, es hat eine Drogenszene, es gibt Prostitution. Und sie haben dort eingehängt, dass sie einfach die Umgebung haben nicht wollen aufgeben und gestalten.
Wie wiederbelebt
auch. Wiederbeleben. Das Communitism, das ist in einem wunderschönen alten Haus, wo jetzt ganz verschiedene Leute Heimat gefunden haben. Und es ist offen, es ist wirklich für die Nachbarschaft. Und das hat mich interessiert, und ich glaube, das ist schon, das passiert, das passiert an allen Ecken und Enden, dass es so Initiativen gegeben hat, die über Kunst und Kultur laufen, wo man sich einfach so zu helfen gewusst hat.
Ist eigentlich noch spannend, dass Kultur wie neu funktioniert, wieder funktioniert, obwohl, wie du sagst, staatliche Mittel nicht mehr rum sind, gar nicht rum sind, aber irgendwie so, dass eben wie ein Kit kann sie eigentlich zwischen den Leuten, oder?
Mhm.
Ja. Mhm. Queer-Aktivist, ich muss schauen, ob ich ihn richtig ausspricht, der Zach,
ja.
Kostopoulos. Ja. Der ist verschossen worden im September 2018, habe ich es recht?
Nein, er ist erschlagen.
Erschlagen worden?
Also es ist, ja. Also die griechischen Medien haben von einem Lynchmord.
Ja.
Geht,
ja. Einerseits, weil man die spannende Kunstszene sieht und sieht, dass das die Leute spannend finden, aber andererseits leben Queer-Künstler leben die gefährlich in Athen, in Griechenland. Hörst du?
Ja.
Also, müssen sie fürchten, dass sie abgeschlagen werden oder diskriminiert werden?
Also wir reden ja in der Schweiz auch so inzwischen von einer gespaltenen Gesellschaft. Also in der Schweiz ist es ja immer noch nur kleine Dellen. Zwischen den einzelnen Meinungen und Haltungen. Aber auch wir, also bei uns ist es ja vor allem online irgendwie, also wir reden ja von uns immer mehr Hass, und eben irgendwie die einen gehen dort und die anderen haben eine andere Haltung. Das ist ja ein Phänomen, das man überall sieht. In Griechenland jetzt ist der Graben, glaube ich, einfach viel stärker spürbar. Also es geht nicht um Online-Beschimpfungen, sondern es geht wirklich um Handgreiflichkeiten und wirklich Gewalt. Und das haben mir auch mehrere Leute geschildert, wenn man einsteht jetzt im Alltag gegen Diskriminierung von Flüchtlingen, also in einer konkreten Situation. Also wenn Flüchtlinge oder geflüchtete Menschen belästigt werden und man wehrt sich als Griech, kommt man auch dran. Also man ist sehr viel schneller ist man auf Durchfühlung mit den Bruchlinien, die es da gibt, oder Pro-Migration, Anti-Migration jetzt zum Beispiel. Und bei der Queer-Szene ist das genau gleich. Also der Zacky O, wenn er als Drag-Performer heisst, der ist jetzt ein sehr sichtbarer sichtbare Figur gewesen, also auch ein HIV-Aktivist, wo für Toleranz und für Verständnis und Aufklärung dort gekämpft hat. Also ich glaube schon, dass man ist dort eben sehr schnell beruhigt geworden.
Wenn du sagst, eben, die haben ja eigentlich auch ganze Quartier wirklich wieder zum Leben erweckt und dort wieder irgendwie so ein Leben eingehaucht dem Ganzen. Wo holen die sich Ressourcen? Wie finanzieren die das? Helfen die einfach einander mit Lebensmitteln und mit Wohnsituationen? Oder wie machen die das?
Also ich meine, erstens kostet es ja nicht so viel. Mhm. Und zweitens...
Sachen, die leer stehen, kann man einfach mal nutzen, zum Beispiel.
Ja, das ist ja, eine Geschichte in der Communities. Mhm. Die haben ja das Gespräch gesucht mit Hausbesitzern. Es gibt ganz viele verlassene Häuser. Und die haben dann mit Besitzern das Gespräch gesucht, können wir den Raum nutzen und wir können euer Haus retten, das muss nicht verfallen, weil es hat wirklich auch in diesem Quartier da rotten so viele Häuser einfach vor sich an. Wunderschön, halt so das typische neoklassizistische, was Athen hat, das geht einfach auseinander. Und die haben gefunden, hey, das sind Schmuckstücke, die muss man bewahren, das ist auch das Gesicht von Athen. Und wir retten euer Gebäude, wir halten es in Stand, oder? Wenn man zum Beispiel das Dach nicht mehr flickt und dann wird es feucht, dann geht es auseinander. Aber wenn man das Dach flickt, dann können die Häuser überleben. Und so haben sie das gestylt. Im Einzelnen, also sie tun schon für, es gibt so Stipendien, oder jetzt bei Communities, die haben bei der EU Gelder beantragt, haben es aber nicht bekommen. Und die mischen dann halt, die machen dann eine Party oder ein Fundraiser, sonst Performances. Einzelne Personen, die dann ein Geld haben, geben etwas rein. So.
Ah, da ist die Kreativität wahrscheinlich die Grenze gesetzt.
Aber halt wirklich von Tag zu Tag. Mhm.
Bist du selber eigentlich Griechisch sprechend? Kannst du Griechisch?
Nein.
Du hast dich Englisch gut können verständigen oder hast du mit der Mirta, mit deiner Fotografin, jemanden gehabt, der dir einmal auch übersetzt hat?
Ja, also vielfach. Sie hat dolmetscht, ja, oft.
Ich habe gedacht, weil sie so hip tönt und vielleicht auch eben ausländische, kulturell interessierte Anlage teilweise, gäbe es vielleicht schon so eine Art, so eine englischsprachige Community dort oder irgendwie.
Ja, es ist natürlich, also man muss sehen, in Athen ist jetzt jeder fünfte ungefähr, plus minus, fremd, neu in der Stadt. Mhm. Und es ist nicht so, dass, und gerade in dem Kuchen, also dort zieht jetzt, also dort hat es Geflüchtete wie auch Kulturnomaden aus Zentraleuropa und so redet man halt dann sowieso nicht unbedingt nur Griechisch. Also jetzt nicht, es hat jetzt nicht alle Englisch geredet, weil ich aufgekreuzt bin und Fragen gestellt habe und recherchiert habe, sondern sie reden auch untereinander oft Englisch. Weil es halt einen italienischen Resident-Musiker hat, ein paar Griechen, zwei Schweizer Frauen habe ich getroffen, die aktiv sind dort. Und die können, also ja, die können halt nicht, Griechisch oder noch erst wenig. Und darum, aber es redet sowieso viel, viel Englisch.
Es gibt recht viele Szenen, die du beschreibst. Gehst du her und nimmst dein Notizblöckli mit oder ein Notizblatt und schreibst? Oder wie machst du das?
Ich fotografiere, ich komme immer von meiner Reportage mit viel zu vielen Bildern heim. Weil ich nicht der Typ Reporterin bin, der sich in eine Szene reinkommt und dann sich an das easy kann erinnern nachher und alles aufsucht, sondern ich muss da relativ methodisch. Ich fotografiere, also ist nicht alles ab, aber man muss sich da ein bisschen von der Intuition leiten lassen, irgendwie Sachen, die man sieht. Ich habe viele Bilder, also für Communities habe ich vielleicht 50, 100 Bilder gemacht. Ich mache Tonaufnahmen. Nein, schreiben tue ich eigentlich nicht mehr so. Was ich dann mache, jetzt, wenn ich an einem Ort war, dann hocke ich nachher ins Kaffee oder zu Abend in einer Bar und da bei einem Glas Wein einfach alles mal aufschreiben, was ich erlebt habe am Tag.
Das muss schon passieren wahrscheinlich, sonst...
Ja, muss. Ich glaube, am Schluss wird es...
Also immer individuell, wenn man schafft.
Ja, genau. Also ich glaube, für einen selber ist es gut, für den ganzen Erinnerungsprozess. Und zum ständig verarbeiten. Also gerade wenn man als Reporterin allein unterwegs ist und niemand hat zum Schwätzen, zum alles so ein bisschen verarbeiten, was man gesehen hat und gehört hat während dem Tag, ist es schon noch hilfreich, wenn man dann im, wenigstens im Notizbuch dann kann aufschreiben und sich so Gedanken dazu machen, noch ein bisschen weiterführende.
Es klingt spannend und auch bilderreich, was du niedergeschrieben hast. Man kommt fast irgendwie, man ist versucht fast zu sagen, das klingt, als wäre der Zugang relativ einfach gewesen. Hat es irgendwo Schwierigkeiten gegeben in der Produktion von dieser Reportage? Irgendwo, wo du denkst, Halleluja, oder irgendwie etwas Unvorhergesehenes?
Wo ja, eigentlich von A bis Z. Also es ist einer der allergrössten Knorr-Texte der letzten Jahre. Man hat die, das kennen glaube alle Journalisten, so geht das relativ gut, aber der ist jetzt echt wenn ich es Baumol in eine Wand hineingehe, es sind so verschiedene Sachen, also schon während der Recherche ständig irgendwie ein Termin, der dann nicht geklappt hat, müssen umdisponieren und der ganze Ablauf ist nicht so gewesen, wenn ich mir eigentlich vorgestellt habe. Aber das ist eigentlich noch nicht so schlimm, ich habe in Athen selber sehr viel Zeit gehabt und das ist ja jetzt nicht so tragisch gewesen. Schwierig ist gewesen, ich habe vorher gesagt, ich mache viele Aufnahmen, ich schwätze lang mit den Leuten. Da haben wir jetzt eben irgendwie bei allen noch ein Vorgespräch gehabt, das ich dann auch noch aufgenommen habe. Also ich war dann daheim gewesen. Ich habe mehrere Stunden Interviewaufnahmen und so Eindrücke gehabt, also auch Performances aufgenommen. Und ich habe dann ein Notizbuch voll plus Video und und einen Berg von Bildern. Und dann, also ich hätte wahrscheinlich, es wäre, glaube ich, einfacher gegangen, zum ein Buch zu schreiben, als jetzt das abbrechen auf eine kleine Reportage. Also innerhalb vom Zypris ist es eine grosse Reportage natürlich, aber
gemessen an allem Material ist es...
Ist es dann viel zu viel gewesen und dann die Auswahl. Und dann ist mir in der, gerade als ich so ein bisschen reingekommen bin und ein bisschen den roten Faden gefunden habe, über Weihnachten, Neujahr, ist mir der Kompi abgelegen. Also ich habe die ersten Versionen verloren. Und dann das nochmal neu andecken, das ist immer undankbar. Und letztendlich ist dann, ja, es ist sehr anspruchsvoll gewesen, das viele Material und die vielen Protagonisten dann abkochen. Oder es sagt ja auch der Goethe in einem Brief an Schiller, er habe keine Zeit, um einen kurzen Brief zu schreiben, darum schreibe ich jetzt einen langen. Es ist viel einfacher, irgendwie einfach episch und dann das andere und das andere. Und dann das Einkochen, so dass man es dann versteht, noch der Leser bei so einer Informationsdichte und Fülle. Das war, glaube ich, das Schwierigste an diesem Text. Und dass dann noch irgendwie eben so ein bisschen eine Gesamtaussage entsteht, um im übergeordneten Thema über einen gesellschaftlichen Wandel und Kunst als Werkzeug, das ist das Schwierigste gewesen. Das ist doch sehr schwierig gewesen.
Und wann gibt es die nächste Geschichte aus Griechenland von dir?
Ja, ist jetzt noch nicht so ganz klar. Wir haben ein paar interessante Ideen wieder hin und her mit. Und es ist ein riesen Reservoir an Geschichten. Weil das finde ich super interessant. Das hat die eine Georgia Sagri, die auch in der Reportage jetzt vorkommt, wo rausgekommen ist aus Athen, hat gesagt, eben in Griechenland werden so viele Themen von unserer Zeit, wo uns alle, also global beschäftigt, einfach akut verhandelt. Und darum bleibe ich sicher dran, aber so konkret, dass ich es jetzt schon sagen könnte, also sind so verschiedene, also es gibt so eine Idee vom Aluminium zum Beispiel, Aluminiumproduktion in Griechenland, das ist, haben wir auch gesehen, das ist weltweit ein interessantes Thema. Das ist etwas, was mich auch gefasst hat, aber das wird dann noch komplizierter zum anteigen und planen. Hoffentlich in der zweiten Hälfte von dem Jahr, dass ich wieder gehe.
Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
All die Figuren und Bilder aus Athen, die wir jetzt hier besprochen oder kurz erwähnt haben, Atmosphären und Begegnungen im neuen Athen, gibt es ab dem Freitag, 17. Mai, in der Surprise-Ausgabe 450,
Natürlich bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufer. Und wenn ihr Surprise Talks, die Podcasts, anhören wollt, die findet ihr am bequemsten auf surprise.ngo.